Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, schön, dass ihr dabei seid heute, denn ich sag mal so, es geht um ein Heim-Grand Prix hier bei uns in der Runde und dieser Heim-Grand Prix, der findet statt in Österreich. Ole Waschkau, du bist natürlich da, hallo Ole.
Na klar bin ich da, hallo.
Für uns beide kein Heim-Grand Prix, ne? Wir haben ja in Deutschland noch Pause bis nächstes Jahr, tut uns ja auch ganz gut als Autosportnation in Deutschland auch mal die Formel 1 nicht da zu haben, aber der werte Herr, der uns jetzt per Telefon zugeschaltet ist, der hat ein Heimspiel, der wird an der Strecke sein, der wird das aufsaugen für uns, dann nächste Woche alles mitbringen, was er mitbringen kann. Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com formel1.de. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ule. Und ich kann direkt anmelden, ich habe eine gute Anekdote zum Österreich Grand Prix und zu meinen Erinnerungen daran.
Ja, komm, dann hau mal direkt raus. Komm, wir wollen direkt Anekdoten.
Ja. Also, 1997 oder 97 muss es gewesen sein, war mein erster Grand Prix auf dem Österreichring und ich weiß nicht, ich habe mir damals mein letztes Taschengeld zusammengekratzt, um mir irgendwie die Karte leisten zu können. Aber was nicht mehr drin war, war natürlich dann das Zimmer. Also ich bin da ohne Zelt, ohne irgendwas hingefahren und habe tatsächlich dann im Kornfeld geschlafen. Der Bauer, dem ich irgendwie sein Korn zertreten habe, wird wahrscheinlich heute noch sauer sein.
Sicherlich.
Aber soll ich das machen? Das war saublöd, weil ich weiß, dass einen Tag davon hat es geregnet. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was 97, 98, 99, irgendwann einer dieser 90er-Jahre Grand Prix. Und dann hat es halt echt zu regnen begonnen. Und das war natürlich einigermaßen beschissen ohne ein Dach über dem Kopf.
Ja, dann...
Jetzt. Hat Jürgen Drews für dich gesucht? Das wollen wir ja wissen. Das ist die entscheidende Frage.
Ah, da hat er mir den Witz weggenommen.
Ja.
Ein Bett im Kornfeld für Christian Nimmervoll war es zu dem Zeitpunkt immer frei. Heute läuft es gut bei Christian Nimmervoll. Heute kann er hinfahren und hat sogar Geld für ein Zimmer. Also das ist schon mal klar. Es steht aber wirklich ein sehr interessanter Österreich Grand Prix an. Bevor wir aber über den sprechen, Ole, Christian, möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken da draußen. Ja, die ihr letzte Woche dafür gesorgt habt, mit unserer 2-Stunden-Ausgabe zum großen Preis von Aserbaidschan in Baku, dass wir für eine Woche der beliebteste und meist heruntergeladenste Podcast auf iTunes waren. Und das ist mal eine geile Sache, oder Ole?
Ja, also ich war auch etwas überrascht, als du das Bild in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt hast. Hab gedacht, ich guck nicht richtig, das ist natürlich super. Ne? Also danke dafür und da wollen wir natürlich jetzt auch bleiben. Ne? Also deswegen erzählt euren Freunden weiter, die den Podcast noch nicht kennen oder alle Motorsportinteressierten, die ihr kennt, damit wir da weiterbleiben und damit wir weiterhin so offensichtlich tolle Sendungen für euch machen können.
Ganz genau und du hast es richtig gesagt, sagt es weiter, ja? Leute, die nicht wissen, dass es uns gibt, sagt es denen auf Facebook, auf Twitter, in den diversen Facebook-Gruppen, die ihr so habt, ja, wenn ihr über die Formel 1 diskutiert, per WhatsApp, per SMS, sagt es auch mal per Mundpropaganda, ja, sagt es, Starting Grid gibt es, gibt einen Formel 1-Podcast, der sich wirklich Rennen für Rennen um die Königsklasse des Motorsports dreht, wo wir auch brandaktuelle Informationen bekommen, auch mal den ein oder anderen Insider-Tipp, auch von Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com und formel1.de. Also das ist eure Adresse, wenn ihr über die Formel 1 informiert sein wollt, wenn ihr unterhalten werden wollt und am besten sagt es einfach weiter, abonniert uns bei iTunes und gebt uns euer Feedback. Wir wollen euer Feedback und das Feedback zur letzten Ausgabe, Christian, ihr habt das ja auch über eure Facebook-Kanäle geschickt, das hat die Gemüter erhitzt, diese Ausgabe.
Ja, es ging natürlich um Sebastian Vettel und jetzt eine Woche später sind wir schon ein bisschen schlauer, was die FIA gemacht hat. Die haben Sebastian Vettel nach Paris zitiert und letztendlich ist genau das rausgekommen, was ich dann auch in meiner Kolumne geschrieben hatte und was wir, glaube ich, auch diskutiert hatten, dass die wahrscheinlich sinnvollste Lösung dieses Baku-Zwischenfalls wäre, nämlich, dass Sebastian Vettel sich öffentlich entschuldigt. Und dann ist der Deckel auch drauf. Ich persönlich muss sagen, ich glaube, wir gehen mal direkt rein, oder?
Gehen wir rein.
Genau, weil ich persönlich muss sagen, ich fände es ich hätte es immer noch besser gefunden, wenn man ihm die Punkte von Baku weggenommen hätte, beziehungsweise wenn man ihn da direkt mit schwarzer Flagge rausgenommen hätte. Ich hätte das als angemessener empfunden. Aber jetzt, so wie die Situation nun mal war, dass man ihm in Baku direkt die 10-Sekunden-Strafe gegeben hat, glaube ich, dass das jetzt der richtige Weg war. Ich habe, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich mit einem Kollegen gesprochen und mich so ein bisschen ausgetauscht, einfach um Meinungen auszutauschen. Und da kam der sehr wertvolle Input, an den ich noch gar nicht gedacht hatte. Ja, was passiert jetzt, wenn man den zum Beispiel für Österreich sperrt? Ganz viele Fans haben wahrscheinlich auch wegen Sebastian Vettel irgendwie Tickets für Österreich gekauft, weil Deutschland ist ja nicht so weit weg, und hätten dann ihr Idol einfach nicht gesehen. Das heißt, das wäre eine sehr bedauerliche Lösung gewesen. Ich glaube, auch im Sinne der WM ist es ganz gut, dass er die Rennen jetzt fahren darf. Und vielleicht hat man ihm ja tatsächlich den Kopf so weit gewaschen, dass er ein bisschen sich selbst reflektiert. Und ich glaube, dann ist letztendlich auch viel erreicht. Also ich finde das, wie die FIA das jetzt gehandelt hat, eigentlich ganz gut. Da würde mich jetzt tatsächlich eure Meinung interessieren dazu.
Ole, mich zu anfangen, soll ich?
Ich kann dazu gerne was sagen. Also ja, das war dann wahrscheinlich die logische Konsequenz, weil ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass man ihn dann sperrt jetzt noch. Das wäre auch, ja, irgendwo dann doch komisch gewesen, so nachträglich. Da bin ich bei Christian, dann hätte man ihn in Aserbaidschan irgendwie ausschließen müssen. So ist er halt Sozialstunden-Sepp quasi, wenn man so möchte. Und ja, ich denke, damit ist das dann auch gegessen und damit ist das Thema dann vielleicht zum Glück auch endlich mal ad acta gelegt, weil ich habe, glaube ich, am Freitag nach dem Rennen bei Twitter und Facebook noch Diskussionen darüber gelesen und das sollte jetzt dann auch mal gut sein, denke ich.
Ja, also ich glaube, was die Strafe angeht, da sind wir uns alle einig. Ich bin aber der Meinung, dass Sebastian Vettel bei seinem nächsten Vergehen durchaus drakonisch bestraft werden sollte. Also das ist jetzt so der Moment, glaube ich, und ich glaube, da werden sich auch die Stewards einig sein. Christian, ich glaube, du gehst da auch mit beim nächsten richtig groben Schnitzer von Sebastian Vettel in diese Richtung und ich bezweifle, dass man ihn da groß ändern kann und er sich auch nicht ändern lassen wird. Bei aller Entschuldigung und bei aller Reue, da wird es dann die Daumenschrauben geben müssen, oder Christian?
Ja, das sehe ich ganz ähnlich, vor allem, weil der auch nicht der erste Zwischenfall dieser Art war. Also natürlich war das jetzt einzigartig, dass er jemanden wirklich absichtlich in die Karre fährt, weil ich glaube, darüber gibt es relativ wenig Diskussionen, dass das eine absichtliche Aktion war, die er da gemacht hat. Aber er hat ja schon in Mexiko letztes Jahr Charlie Whiting am Funk relativ aggressiv attackiert und damals hat man ihm schon zugestanden, straffrei davon zu kommen, mit einer Entschuldigung auch letztendlich, die dann stattgefunden hat. Also ich glaube, die FIA hat in ganz vielen Fällen eine Three-Strike-Policy, wo man einfach sagt, okay, beim dritten Mal bist du raus. Das war auch bei Romain Grosjean damals so, wenn wir uns erinnern, ich glaube im Jahr 2012, als dann ihm die Kollision ins Spa letztendlich die Sperre eingebracht hat. Ich glaube, leisten darf er sich jetzt nichts mehr und das ist auch gut so, weil es war echt daneben, was er gemacht hat. Es war auch kein gutes Vorbild für diverse junge Rennfahrer. Aber mei, ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, ich finde es ja einerseits gut, wenn die Jungs das wie Männer regeln. Ja, irgendwie wollen wir das ja auch. Wir wollen ja auch ein bisschen Kontroverse. Wir wollen ja auch nicht alles glatt gebügelt haben. Also in der Hinsicht finde ich auch ganz gut, dass Sebastian Vettel mal auskickt. Die Art und Weise, wie er das macht, die gefällt dem einen, dem anderen nicht. Das ist dann eine subjektive Frage. Aber ich bin hundertprozentig bei euch, dass jetzt, glaube ich, irgendwie das Fass relativ voll ist und der nächste Tropfen wird es, glaube ich, zum Überlaufen bringen.
Jetzt stelle ich mal die provokante Frage und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Österreich Grand Prix dieses Jahr. Einer dieser Knackpunkte auf jeden Fall ist dieses Duell Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton und ich glaube, das wird uns auch in Österreich wieder bevorstehen, denn das ist eine Strecke, da kommt es auf Leistung an, da kommt es auf Power an, da kommt es auf Geschwindigkeit an, gerade in der Qualifikation. Und da sind die Ferraris und die Mercedes natürlich wieder ganz klar Topfavoriten. Und dann haben wir eventuell eine erste Reihe von Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, Ole. Dieses Duell, sehen wir das in Österreich direkt nochmal? Und glaubst du, nächste Frage, anschließende Frage, da kannst du gerne auf beide antworten, dass Lewis Hamilton jetzt so ein bisschen auch mal die Provokation mit reinnimmt, Kopfspielchen spielt und Sebastian Vettel vielleicht so auch mal aus einem Rennen rausnimmt? Ich meine, ich könnte es mir vorstellen.
Ja, man könnte sich das vorstellen, aber ich glaube das irgendwie nicht. Kann das jetzt auch gar nicht begründen, aber es ist einfach so Bauchgefühl, dass er da nicht irgendwie groß was provozieren will, sondern wenn er das macht, dann macht er das wahrscheinlich später im Jahr. dass wenn es wirklich um die WM geht, also so richtig um die WM geht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das Duell wieder gibt. Also das wäre auf jeden Fall naheliegend. Aber ich denke auch, dass die anderen beiden Piloten der entsprechenden Teams, also Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen, da vielleicht auch wieder ein Wörtchen mitreden werden. Und die große Frage ist natürlich auch, was macht Red Bull beim Heimspiel? Aber es wird wahrscheinlich wieder auf das Duell hinauslaufen. Österreich ist aber auch ein spezieller Kurs.
Österreich ist ein spezieller Kurs. Ich möchte aber jetzt einfach mal explizit bei diesem Duell bleiben, damit wir da nicht wieder abschweifen, Christian. An dich auch die Frage. Wäre es nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, schon jetzt für Lewis Hamilton, Sebastian Vettel vielleicht zum nächsten Fehler zu provozieren? Weil, wenn das noch sehr frisch ist, dann ist natürlich die Gemengelage nochmal eine ganz andere, was eine eventuelle Bestrafung von Sebastian Vettel angeht. Oder glaubst du, dass Lewis Hamilton sich jetzt in diese Rolle des Gentleman irgendwie reinversetzen will, auch die er ganz besonders nach diesem Zwischenfall in Aserbaidschan ja auch irgendwie eingenommen hat, was für Lewis Hamilton für meine Begriffe auch eher untypisch ist?
Genau, das finde ich auch, dass er in Baku für seine Verhältnisse extrem cool reagiert hat. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, hat er das jetzt gespielt und aufgesetzt und seinen eigentlichen Ärger so ein bisschen runtergeschluckt im Wissen, dass er damit als der Coolere, als der Klügere sozusagen, man sagt ja immer, der Klügere gibt nach, dastehen wird, oder ob das tatsächlich seinem Naturell entsprochen hat. Ich glaube, er hat ein bisschen was unterdrückt in Baku. Und um die Folgefrage, wie geht es jetzt weiter, zu beantworten, ich kann es auch nicht richtig begründen, aber ich habe auch so das Gefühl wie Ole, dass Lewis Hamilton gerade versucht, sich irgendwie als der Coole zu positionieren in diesem Duell. Und ich stehe da so ein bisschen drüber, lass den anderen mal machen, lass den sich abreiben vielleicht an mir. Ich habe das Gefühl, dass es seine Taktik, die er ein bisschen wählt. Und er hat natürlich, das hast du jetzt irgendwo richtig impliziert, er hat natürlich den Vorteil, dass er weiß, wenn es denn mal kracht, ist Sebastian Vettel der, wo momentan genauer hingeschaut wird. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in Österreich entwickelt, weil da gibt es ein, zwei Kurven, auch die erste Kurve direkt nach dem Start, wenn die in der ersten Reihe stehen, da kann es direkt mal ein bisschen eng werden. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass die FIA die beiden in die Pressekonferenz laden wird am Donnerstag, weil da bin ich schon gespannt auf den ersten Austausch. Weil letztendlich hat Sebastian Vettel ja auch in seiner offiziellen Erklärung gesagt, dass er sich auch bei Lewis Hamilton entschuldigen wird. Das hat er vielleicht schon getan, wir haben es alle nicht mitbekommen dann. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann in TV-Interviews und so weiter aussieht. Weil das, was wir Anfang der Woche gesehen haben, war natürlich eine offizielle Erklärung, die sehr wohl überlegt formuliert worden ist. Ich bin gespannt, wie es denn dann ist, wenn die TV-Kameras live laufen und nicht immer die große Nachdenkzeit da ist. Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Wochenende, auch abseits der Rennstrecke. Ich freue mich sehr drauf.
Wie ist denn so eigentlich der Grundtenor bei den anderen Teams in den letzten Wochen, also in der letzten Woche vielmehr bei dir gewesen? Du hast ja auch sehr viel Kontakt, sag ich mal, zu Red Bull, zu Dr. Helmut Marko. Ist das etwas, wo man sich jetzt vielleicht auch bei Red Bull so ein bisschen die Hände nachreibt, dass die beiden jetzt individuell so lange ausfahren, bis vielleicht Red Bull die Leistungssteigerung hat, die sie brauchen, um eventuell in der zweiten Saisonhälfte doch nochmal anzugreifen und Daniel Ricciardo für den Weltmeistertitel zu platzieren? Oder ist das zu weit gedacht?
Also ich habe mit Dr. Marko seither nicht mehr gesprochen. Ich treffe ihn am Wochenende zum Frühstück am Samstag, glaube ich. Aber ich glaube, dass bei denen keiner mehr ernsthaft wirklich an die Weltmeisterschaft denkt. Also da muss man schon realistisch sein. Dafür ist der Punkterückstand einfach zu groß. Dafür ist auch der technische Rückstand nach wie vor zu groß, weil wir haben es ja in unserer 2 Stunden XXL-Ausgabe auch recht ausführlich diskutiert. Der Red Bull hat in Baku tatsächlich besser funktioniert, als wir das vor dem Wochenende angenommen hätten. Aber er wäre unter normalen Umständen kein Siegerauto gewesen. Und ich glaube, Österreich ist jetzt die letzte der Strecken, die richtig schnell sind und die dem Red Bull eigentlich überhaupt nicht entgegenkommen. Da hatten wir jetzt Montreal, da hatten wir Baku. Jetzt geht's nach Österreich, also wo Motorenpower im Vordergrund steht und weniger die Aerodynamik, die Kurvenfahrt, die Balance. Ich glaube, da sieht Red Bull nicht viel Land und da ist einfach der Punkterückstand für meinen Geschmack schon zu groß, als dass die in der WM wirklich noch was ausrichten könnten. Was ich schon glaube, ist, dass Red Bull vor der Sommerpause nochmal Gelegenheit wird, ein Highlight zu setzen, aber das dann in Ungarn. Also wo es richtig viele Kurven gibt, da sehe ich Red Bull durchaus mit Chancen ausgestattet, aber ich glaube, an die Weltmeisterschaft glauben die auch selbst nicht mehr ernsthaft. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ungarn liegt in der Zukunft eigentlich genauso wie der Österreich Grand Prix, aber der liegt einfach näher. Ja, der ist an diesem Wochenende, Sonntag um 14 Uhr ist Rennstart, natürlich alles zu sehen bei Sky, RTL, ORF und dort, wo man die Formel 1 empfangen kann. Und wir wollen gleich einen weiteren Knackpunkt besprechen nach einer kurzen Pause, und zwar die Motoren. Ja, Leistung ist sehr entscheidend und wer hat da Vorteile, wer hat Nachteile, und wir müssen auch schon jetzt mal in die Komponententabelle gucken, ja, denn es könnte einige Strafen geben für einige Fahrer. Also, gleich geht's weiter mit der Vorschau auf den großen Preis von Österreich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, das Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de, präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de, unserem Partner in Sachen Motorsport hier auf meinsportradio.de. Wir sind froh, dass wir diese Partnerschaft haben, denn ja, auch mit dieser Partnerschaft können wir euch natürlich nochmal den gewissen Extra-Content liefern, euch auch wirklich dieses Rundum-Paket liefern, ja, lesen bei formel1.de, hören bei Starting Grid und sehen Ole natürlich bei Mike Weiss Motorsport News, deinem YouTube-Kanal.
Ganz genau, da wird es auch diese Woche definitiv wieder was geben, weil ich endlich mal wieder die Zeit dafür habe, da was zu machen. Und da bietet sich natürlich der Österreich Grand Prix an, denn Österreich ist eigentlich immer spektakulär, genauso wie die Rennen auf diesen kurzen Strecken. Ja, Brasilien ist ja auch so, und ich glaube, am Wochenende wird es wieder sehr cool werden.
Ganz genau, denn die Strecke in Österreich, das ist die nominell schnellste Runde des Jahres, soweit ich immer noch weiß, auch wenn Monaco sehr kurz ist, aber dieser Kurs in Österreich, das ist die schnellste Runde des Formel-1-Kalenders, und auf die kommt es dann natürlich an, gerade auch in der Qualifikation, und da kommt es auch auf Power an, und dann kommen wir wieder zu einem der wichtigsten Knackpunkte in der Formel 1, Christian, die Motoren. Und das heißt, es kann eigentlich nur, wenn man es wirklich realistisch betrachtet, an diesem Wochenende das Duell Mercedes gegen Ferrari geben, oder?
Sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, dass wir jetzt in Montreal und auch in Baku gesehen haben, dass das die zwei Motoren sind, die am besten funktionieren. Ich glaube, da hinkt Red Bull einfach hinterher. Das heißt, auf diesem Level der drei Top-Teams gehe ich fest davon aus, dass wir ein Duell Ferrari gegen Mercedes erleben werden. Ich glaube, dass Mercedes momentan diese Diva, wie sie Toto Wolff beschrieben hat, immer besser versteht. Und ich glaube, dass Mercedes auf einem echt guten Weg ist, diese Weltmeisterschaft so ein bisschen zu drehen. Zu drehen ist vielleicht ja das falsche Wort, weil Lewis Hamilton ist nicht wahnsinnig weit hinten. Aber ich glaube, die kriegen das jetzt langsam in den Griff. Und ich glaube, ich habe Mercedes tendenziell auf der Formanstiegskurve bei mir auf dem Zettel stehen. Gerade Österreich ist eine Strecke, die denen auch wahnsinnig entgegenkommt. Also für mich geht Lewis Hamilton als Favorit in dieses Rennen. Wo die Motoren vielleicht viel entscheidender sind als an der Spitze, weil da, glaube ich, Mercedes und Ferrari sich nicht mehr wahnsinnig viel schenken, ist tatsächlich das Mittelfeld, weil da macht einen größeren Unterschied. Ich glaube, wir haben die Toro Rossos haben wir auf Renault-Motoren, wir haben Haas auf Ferrari-Motoren, wir haben Renault-Motoren da drin, wir haben Williams mit Mercedes-Motoren. Ich bin mir sicher, aufs Mittelfeld werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber ich glaube, da werden die Unterschiede tatsächlich größer sein. Force India nicht zu vergessen, auch eine Strecke, die denen liegen müsste. Aber an der Spitze gehe ich auch ganz stark davon aus, dass wir ein Duell Mercedes gegen Ferrari haben werden. Vielleicht mit ein bisschen psychologischen Effekt nach Baku für Red Bull, dass es einigermaßen funktioniert. Aber ein Sieg aus eigener Kraft halte ich für Red Bull tatsächlich für ausgeschlossen am kommenden Wochenende.
Wir bleiben fürs Erste nochmal beim Spitzenduell zwischen Mercedes und Ferrari, kommen ein bisschen auf die Roten zu sprechen, denn unser Stammhörer Michael Kirchmann hat uns Fragen zugeschickt zu diesem Rennen, und ihr könnt es natürlich auch machen, ja, über unsere Facebook-Seite, sucht einfach Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de bei Facebook, liked uns da, schickt uns eine Nachricht mit euren Fragen, schreibt sie in die Kommentare, gerne bei Facebook, über Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR und natürlich @meinsportradio und gerne auch in die Kommentare unter unsere Ausgaben auf meinsportradio.de. Und Michael Kirchmann, der mit seinen Kumpels zu sieben live vor Ort sein wird in Österreich, Christian, dich ja auch eingeladen hat, mal vorbeizuschauen bei dem auf dem Zeltplatz, hat gefragt, und ich lese das einfach mal vor, ihn interessiert die Motorensituation bei Sebastian Vettel, die war ja schon vor Baku in Sachen Turbos am Anschlag, und in Baku musste ja dann ein alter Turbo eingebaut werden. Fährt in Österreich wieder mit dem alten, oder glaubt ihr, dass sie Österreich vielleicht sogar nutzen, um erstmals strafpflichtig Komponenten zu tauschen? Denn der Ferrari kann natürlich in Österreich, denke ich, auch von weiter hinten nach vorne fahren. Als nächster Grand Prix kommt hierfür ja eigentlich nur Belgien in Frage. Christian, Sebastian Vettel hat tatsächlich 4 Turbos bereits benutzt. Ab dem 5. Turbo würde es eine Strafe geben für ihn. Eine Strafversetzung von, ich glaube, 10 Plätzen, beim Turbo oder 5 Plätze nur?
Ich glaube, das sind nur 5. Ich glaube, das sind nur beim Verbrenner 10 Plätze.
Okay.
Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das jetzt auch nicht aus dem Kopf weiß.
Okay, aber sei es dahin, wäre Österreich eine Möglichkeit für Sebastian Vettel, den 5. Turbo zu nutzen, um die Strafe zu kassieren, theoretisch?
Rein theoretisch ja. Also es gibt ein paar Strecken, die sich dafür anbieten, einfach überall da, wo du gut überholen kannst. Ich glaube allerdings, dass Ferrari noch nicht wirklich in der Not ist, die Turbo oder auf den 5. Turbo zu gehen. Weil natürlich die Tabelle, die FIA immer rausgibt vor jedem Grand Prix und auch nach jedem Grand Prix ein Update meistens, die drückt natürlich ein bisschen, weil wenn du schon weit fortgeschritten bist, heißt das nicht zwangsläufig, dass deine Turbos alle kaputt sind. Also das heißt nicht, dass er nicht zurückgehen kann auf die Melbourne-Spezifikation, wenn denn die noch funktioniert und nicht verraucht ist. Das dürfen die. Und teilweise wird das auch strategisch gemacht, dass einfach schon früher neue Komponenten reingezogen werden. Was es vor allem heißt für Sebastian Vettel, ist, dass er nicht straffrei ein Update des Turbo ziehen kann. Weil würde Ferrari jetzt ein Update und einen Turbo entwickeln, der besser funktioniert, der aus irgendeinem Grund mehr Leistung bringt, weil der einfach ein bisschen anders konzipiert ist, dann musst du den natürlich in deinen Pool reinziehen und das würde ihn jetzt eine Strafe kosten. Ich muss aber zugeben, ich bin mit der Antriebskomponentensituation von Sebastian Vettel oder generell mit dem Feld noch nicht hundertprozentig vertraut. Ich weiß es also nicht genau. Aber ich habe noch nicht auf dem Schirm gehabt das Thema, dass Ferrari da in argen Nöten ist. Von daher glaube ich jetzt ganz unverbindlich, dass die noch ein bisschen warten können, den 5. Turbo wirklich zu ziehen.
Ole, wann würdest du den 5. Turbo ziehen? In Österreich oder in Belgien?
Schwierig. Ich würde ihn wahrscheinlich eher in Belgien ziehen, weil man dann so lange wie möglich halt mit dem gestattetem Material fahren kann. Aber letztendlich sind beide Strecken gut zum Überholen. Was ja wichtig ist, Lewis Hamilton hat es ja letztes Jahr gezeigt, wie das funktionieren kann. Da war es ja das ein ähnliches Problem.
Ja.
Und ich denke mal, dass sie das nicht in Österreich machen werden, sondern dann in Belgien. Ich habe auch irgendwo gelesen, vielleicht wäre es ja eine Idee, oder dass Ferrari hofft, dass Vettel gesperrt wird, weil dann können sie Giovinazzi ins Auto setzen und einfach die Teile durchtauschen.
Ne, das stimmt natürlich ja nicht. Die Teile würden ja bleiben. Das hat ja auch Jenson Button das Problem in Monaco gehabt, ne?
Ja, genau. Aber dann wäre das halt weg. So, und aber Vettel fährt ja. Und ich denke mal, dass sie gerade, weil Christian das auch angesprochen hat, dass Mercedes so ein bisschen so dem Umschwung zu schaffen scheint, dass sie da natürlich dann dagegen halten wollen und dann natürlich so viele Punkte wie möglich rausholen wollen. Und dementsprechend werden sie das, glaube ich, nicht tauschen. Also ich würde ihn in Belgien tauschen. Ich hoffe, dass das für Sebastian Vettel mal gut ausgeht in Österreich. Ja, war das letztes Jahr mit dem Reifenplatzer oder vorletztes Jahr?
Das war letztes Jahr.
Mhm. Ja, guck mal, das ist schon nur verschwommen. Das wäre immer schön und ich kann mich auch noch zum Beispiel an 2000 erinnern, wo Michael Schumacher auch nicht so weit gekommen ist am Anfang. Das wäre natürlich ganz schön, aber ich würde ihn in Smart dann tauschen.
Red Bull Racing hat auf dem Red Bull Ring ein Heimspiel, ebenso wie Christian Immerfall natürlich ein Heim-Grand Prix hat, Red Bull noch ein bisschen mehr. Christian, in Baku, auf der zweitlängsten Strecke im Kalender, denn nur Spa ist länger als Baku, hat das gut funktioniert für Red Bull. Glaubst du denn nicht auch, dass es auf der kurzen Strecke überraschenderweise auch gut funktionieren könnte? Weil du hast ja gerade Red Bull schon so ein bisschen rausgeschoben aus dieser Rolle, aber die wollen natürlich gerade beim Heimspiel dieses Momentum, was sie aus Baku mitgenommen haben, doch weiter nutzen, oder? Oder glaubst du, der Motor ist einfach auf der kurzen Strecke, im Sprint quasi, dann doch nicht stark genug?
Also letztendlich macht lange Strecke, kurze Strecke ja überhaupt keinen Unterschied, weil du die 300 Kilometer im Rennen fährst, also das ist eigentlich Pillepalle. Der große Unterschied ist, dass du im Qualifying engere Zeitabstände hast, dadurch, dass die Runde einfach nicht so lang ist. Weil da, wo du in Österreich bist, du halt auf einer anderen Strecke in Baku erst bei der zweiten Zwischenzeit von der Rundenzeit her, wo die Abstände natürlich noch nicht so groß sind. Was ich schon glaube, ist, dass Red Bull tatsächlich, oder nicht Red Bull, sondern eigentlich der Antriebshersteller Renault, Hakoya, wenn wir ganz genau sind und politisch korrekt, dass sie einen Sprung gemacht haben. Die beziffern den mit vor Baku ungefähr 0,2 Sekunden pro Runde. Das reicht aber nicht, um wirklich die Lücke zu schließen zu Mercedes und Ferrari. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull in Österreich aus eigener Kraft siegfähig ist. Das waren sie auch in der Vergangenheit nie. Die könnten ja die Strecke umbauen, theoretisch. Die Mittel wären da, ein paar mehr Kurven reinmachen. Das wird denen wahrscheinlich sportlich helfen. Aber ich sehe Red Bull tatsächlich nicht als Sieganwärter. Andererseits hat Österreich natürlich immer Potenzial für Safety-Car-Phasen, für Kollisionen. Gerade die erste und die zweite Kurve sind neuralgische Stellen dafür. Von daher, man weiß es nicht so genau. Aber aus eigener Kraft, rein vom Speed her, sehe ich die nicht auf Level mit Mercedes und Ferrari, sondern als dritte Kraft weiterhin.
Gut, dann kommen wir aufs Mittelfeld zu sprechen, Ole. Würdest du da die Mercedes-gepowerten Teams wieder in einem Vorteil sehen? Sprich Force India, die natürlich auch einen Riesenlauf haben zurzeit, sich ja in Baku selbst im Weg standen, was sonst möglich gewesen wäre. Ha, ne? Williams mit dem erstarkten Lance Stroll und Felipe Massa, den ja auch nur ein blöder Defekt in Baku vor Besserem bewahrt hat, wenn man so will. Also sind das die Teams, die dann wieder danach kommen, oder siehst du da vielleicht sogar ein anderes Team durchrutschen in dem Moment?
Also ich wüsste nicht wen. Gut, das kommt ja jetzt als Honda-Update, ne? Also vielleicht kann ja Honda da vorne reinfahren. Nee, also es werden schon wieder die beiden Teams sein. So wirklich was anderes gibt es ja auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Sauber, ne? Nicht so. Haas, ja, in Österreich wird auch viel gebremst. Das ist dann auch wieder schwierig. Das wird dann schon wieder Williams und das wird auch schon wieder Force India werden. Wer da von den beiden dann letztendlich davor ist, das ist jetzt schwierig, weil jetzt Lance Stroll plötzlich auch gut fährt und Williams war ja da immer gut. Einige der wenigen Pole-Positions da geholt in der Hybrid-Ära, die nicht von Mercedes geholt wurde. 2014 war es ja Felipe Massa, glaube ich. Auch wieder längst vergessen. Und ich tippe mal darauf einfach, dass Williams vielleicht das kleines bisschen besser ist. Und dass vielleicht sogar mit Glück ein Podestplatz drin ist. Von Felipe Massa dann vielleicht, würde ich ganz gut finden. Kann ich mir ganz gut vorstellen.
Okay, Christian, wen siehst du in diesem Zweikampf Force India Williams hypothetisch vorne in diesem Wochenende? Wer sagt dir mehr zu? Hast du ein besseres Gefühl?
Also ich kann es tatsächlich auch nicht wissenschaftlich sozusagen begründen.
Nein, es geht einfach nur um dein Gefühl.
Ja, mein Gefühl sagt mir auch so wie Ole, dass Williams sehr stark sein wird, ganz einfach, weil sie in Österreich immer ganz gut funktioniert haben. Die Charakteristik dieses Autos wurde jetzt im Vergleich zu den vergangenen 2-3 Jahren nicht komplett umgekrempelt. Also ich glaube, da wird es nicht die große Verschiebung geben. Wir haben Baku gesehen, wo der Williams sehr konkurrenzfähig war, nicht nur wegen Lance Stroll, weil der hat auch ein bisschen Rennglück gehabt, aber beide, Massa und Stroll, waren ja auch zum Zeitpunkt schon relativ schnell unterwegs, wo das Rennen noch nicht so chaotisch war. Also ich sehe tatsächlich Chancen für Williams, dass die vielleicht an einem guten Wochenende, aber das wird sich so ein bisschen davon abhängen, wie sich das Wochenende entwickelt, Red Bull vielleicht ein bisschen ärgern können zumindest. Force India sehe ich grundsätzlich ganz ähnlich, weil auch die entwickeln sich momentan ganz gut, hätten Baku einen Doppelsieg fahren können, waren da schneller als Williams, muss man ganz klar sagen. Was ich an Force India eigentlich jetzt mal ein bisschen globaler betrachtet beeindruckend finde, ist, dass sie nicht die ganz großen Ressourcen haben, aber es trotzdem irgendwie in den letzten 2-3 Jahren immer auf die Reihe bekommen haben, während der Saison eigentlich eher stärker als schwächer zu werden. Und das ist auch dieses Jahr ein bisschen so, hat man das Gefühl. Also Force India, Williams mit Abstrichen Red Bull. Also Red Bull sehe ich tendenziell eine Spur davor, aber ich glaube, das könnte ein ganz interessanter Kampf werden um die Plätze hinter Mercedes und Ferrari. Aber sind wir gespannt. Also ich glaube, das wird echt ein bisschen von Tagesform abhängen und vielleicht auch ein bisschen von dem Fahrer.
Ja, McLaren bringt das Update. Christian.
Ja, da zittern alle.
Die Punkte sind ja jetzt auch da für McLaren. Glaubst du, dass jetzt der...
Wahnsinn, oder?
Ja, ey, ist schon mehr als sonst, ne? Also für McLaren geht es ja jetzt auch darum, sich wieder so ein bisschen zu präsentieren, auch im Konkurrenzkampf natürlich mit den Teams, mit denen sie sich ja aktuell messen wollen, ne? Toro Rosso, Haas, Renault. Wäre das wieder was, wo du sagst, Österreich könnte den liegen? Oder siehst du McLaren in Österreich jetzt auch nicht so auf dem Aufsteigen hast?
Also eigentlich ja überhaupt nicht, weil in Österreich Motorenpower, wie wir gerade schon gesagt haben, relativ wichtig ist und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Honda mit welchen Updates auch immer die bringen werden und die können ja zu jedem Rennen quasi welche bringen, weil die immer einen neuen Motor ziehen müssen. Ich glaube nicht, dass die eine ernsthafte Rolle spielen werden. Was wir natürlich nie genau einschätzen können bei denen ist, wenn das Auto ein bisschen funktioniert, im richtigen Fenster ist, vielleicht ein bisschen besser funktioniert als die Konsorten Haas, Toro Rosso, Renault. Wenn Alonso dann eine Extraleistung bringt, ist ein 6., 7., 8. Platz immer mal drin. Aber ich finde es eigentlich müßig, bei McLaren drüber zu diskutieren, haben sie jetzt das Potenzial für P6 oder P9, weil die gehören da einfach nicht hin. Und das wird sich auch dieses Jahr nicht mehr ändern, glaube ich, dass die groß nach vorkommen. Also ich habe McLaren nicht auf dem Zettel, um es kurz zu machen.
So, dann vielleicht noch zum Abschluss, Ole, die Renault-gepowerten Teams, Toro Rosso und Renault, die haben einiges gut zu machen. Vor allem Renault hat einiges gut zu machen im Vergleich zu Baku. Da kann es dann aber wahrscheinlich auch wieder nur um Schadensbegrenzung gehen und den Schaden minimal zu halten, wenn man Julian Palmer heißt.
Ja, also ich möchte gar nichts mehr zu Julian Palmer sagen. Ja, der arme Junge, aber ja, Renault generell reißt mich jetzt auch in diesem Jahr nicht vom Hocker. Ja? Und ja, das ist nicht so die beste Strecke für die. Also da ist vielleicht, kann mir auch gut vorstellen, dass Pascal Wehrlein hier wieder eine spezielle Sonderleistung hinlegt und da müssten sich dann die Renaults vielleicht auch so ein bisschen strecken. Ja, für Nico Hülkenberg sind sicherlich mit Glück irgendwie Punkte drin, aber dann auch nicht besser als 9-10, denke ich mal. Julian Palmer, ja, weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also für Renault wird schwer, ganz schwer. Toro Rosso, ja, auch wieder in der Nähe der Punkte, aber den fehlt die Power. Also da sehe ich noch ein bisschen den Haas dann noch ein bisschen davor. Also vielleicht können sie auch irgendwie einen Innenplatz abstauben oder so. Aber für die Renault-Teams wird, abgesehen von Red Bull, von denen ich schon ein bisschen was erwarte, tatsächlich auch nicht viel gehen, glaube ich.
Okay, dann lassen wir die Motoren hinter uns und sprechen gleich im nächsten Abschnitt nach einer kurzen Pause über ein paar Fahrer, die sich in Österreich auch wieder besser präsentieren wollen. Den Stand gewisser Fahrer wollen wir einfach mal so ein bisschen thematisieren und ausdiskutieren und versuchen, ja, die auch für Österreich einzuschätzen. Leistung des Autos hin oder her, die menschliche Leistung muss natürlich auch stimmen. Über welche Fahrer wir da sprechen wollen, das erfahrt ihr nur, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de, dessen Chefredakteur Christian Nimmervoll bei uns in der Sendung ist, Ole Waschkau natürlich und meine Wenigkeit Kevin Scheuren. Wir sprechen über den großen Preis von Österreich an diesem Wochenende. Es werden wichtige Punkte im Kampf um die WM vergeben, es werden aber auch wichtige Punkte vergeben und auch das Ankommen ist ganz wichtig für manche Fahrer, denn wenn man sich das Fahrerfeld mal so anguckt, da sind einige Fahrer doch ihren Erwartungen so ein bisschen hinterher am Hinken. Das liegt natürlich auch einerseits an der Technik, aber andererseits auch manchmal an ihnen selbst. Und da möchte ich gerne mit Nico Hülkenberg anfangen, Christian. Nico Hülkenberg, der mit großen Erwartungen zu Renault gekommen ist, der aber immer mehr Frustration zeigt, würde ich einfach mal sagen. Ich glaube, der hat sich das auch ein bisschen anders vorgestellt bei dem, was er vor der Saison gesagt hat. Er hat ja gesagt, wir müssen alle ein bisschen ruhiger werden. Das ist noch nicht so. Da kann man jetzt natürlich einerseits sagen, ja, der Mann hatte recht, der wusste das schon. Aber trotzdem wirkt er auf mich nicht wie jemand, der mit sich mit dieser Situation im Reinen ist. Und dann macht er auch noch so einen blöden Fehler wie in Baku. Also Nico Hülkenberg ist so ein Fahrer, den ich aktuell als einen der Verlierer der Anfangsphase bezeichnen würde. Wie siehst du das?
Ich sehe es ganz ähnlich. Also ich habe eine sehr hohe Meinung von Nico Hülkenberg als Rennfahrer und ich glaube, dass er auch wahnsinnig talentiert ist und dass seine Karriere ganz anders hätte verlaufen können. Aber tatsächlich, er kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe. Also der Karriereverlauf von Nico Hülkenberg erinnert mich langsam so ein bisschen an den von Giancarlo Fisichella oder auch von Jano Trulli vielleicht. Die kamen ja beide in die Formel 1 und beide wurden hoch gelobt, haben in der Formel 3 war es bei Trulli, ich glaube auch bei Fisichella, das habe ich nicht mehr genau im Kopf, haben da relativ viel gewonnen, wurden relativ hoch gelobt und als künftige Weltmeister gehandelt und ganz ähnlich war es ja beim Hülk. Aber irgendwie ist es dann nicht so richtig passiert und bei Nico ist es ganz ähnlich. Baku war natürlich unglücklich, weil das war ein saudofer Fehler, also da ärgert er sich mit Sicherheit auch selbst drüber, der kann dir auch mal passieren. Das Blöde beim Nico ist halt immer, dass es ihm dann passiert, wenn es um was ginge, weil Baku wäre das Podium auf dem Silbertablett gelegt. Hat man ja auch gesehen, Lance Stroll ist ja rausgefahren und hat es genutzt in seinem 8. Rennen. Nico Hülkenberg fährt inzwischen seine wahrscheinlich 7., 8. Saison. 8. müsste er eigentlich hinkommen. Also relativ viel Pech auch dabei. Ich glaube, er hat ein Problem. Nicht mal so sehr, weil der Renault nicht so toll funktioniert, weil ich glaube, damit hat er gerechnet, dass es eine Aufbauzeit gibt. Er hat ja auch einen längerfristigen Vertrag. Ich glaube, 3 Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da ist ein bisschen Zeit. Renault wird sich auch weiterentwickeln. Da gehe ich ganz, ganz fest davon aus. Sein Problem ist aber, glaube ich, eher tatsächlich, dass er einen Teamkollegen hat, nämlich Jolyon Palmer, der momentan von niemandem so richtig hoch geschätzt wird, was das fahrerische Potenzial angeht. Das heißt, alles andere als Jolyon Palmer klar zu bügeln, ist für Nico Hülkenberg eine Niederlage. Und selbst wenn er das tut, wird ihm nicht irgendwie als besondere Leistung angerechnet. Wir können Nico Hülkenberg in Wahrheit seine fahrerische Leistung nicht wirklich einschätzen momentan. Und das ist, glaube ich, sein noch größeres Problem, als dass die Resultate nicht so da sind mit dem Renault momentan. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Wechsel zu Renault durchaus seine bessere Option war im letzten Jahr. Klar, wäre momentan kurzfristig gesehen der Force India wahrscheinlich besser gewesen. Aber mit Perspektive gedacht ist einfach der Werkseinsatz einigermaßen sinnvoll. Das kann zumindest aufgehen. Ob es aufgehen wird, werden wir sehen in den nächsten 2, 3 Jahren. Und vor allem, das muss man auch dazu sagen an der Stelle, jetzt verdient er mal zuverlässig Geld, weil ich glaube, das hat er auch nicht immer gesehen bei seinen Arbeitgebern bisher.
Ja, gut, das ist natürlich immer so ein Argument auch für ihn gewesen, dann jetzt zu einem Werksteam zu gehen. Ja, trotzdem, ich bin doch auch so ein bisschen, ich bin hin und her gerissen, was Nico Hülkenberg angeht. Den nächsten Fahrer, den ich mit dir besprechen will, Ole, ist Carlos Sainz. Carlos Sainz, der den Toro Rosso wirklich zu guten Leistungen führt, so das Auto, das den zulässt und dementsprechend natürlich auch bei vielen Teams im Gespräch. Renault hat offensichtlich Interesse, McLaren ist nicht abgeneigt Carlos Sainz gegenüber. Ich glaube auch das ein oder andere Team, von dem wir jetzt noch nicht wissen, ist sicherlich auch nicht uninteressiert an dem Spanier. Carlos Sainz ist jetzt auch in einem Zustand in der Formel 1 oder seit seiner Dauer, die er jetzt Formel 1 fährt, natürlich auf dem Punkt, wo er das nächste Level natürlich angehen will, ist natürlich auch das Glück für Daniel Kiat. Dann sollte er den Rennstall verlassen. Dann hat Daniel Kiat nämlich wahrscheinlich nächstes Jahr ein Auto, denn sonst wäre Daniel Kiat der Wackelkandidat. Aber wie siehst du die Personalie Carlos Sainz?
Ja, Carlos Sainz ist sehr interessant, gerade im Hinblick auf das nächste Jahr, weil ja auch dort so Verträge so auslaufen und Carlos Sainz ja auch keine Lust hat, ewig bei Toro Rosso zu bleiben. Er ist ja nicht Jean-Éric Vergne. Für ihn gibt es da natürlich dann viele Möglichkeiten, ja. Sein Vater hätte ihn ja gerne in diesem Jahr schon in einem anderen Auto platziert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es erst nächstes Jahr der Fall ist. Und dann ist die Frage, wo? Also McLaren ist da wohl, ja, würde ich sagen, eher dicht. Kommt natürlich darauf an, was Fernando Alonso macht. Ne? Das ist ja das große Ding. Dann wäre da wieder eine Möglichkeit. Denn ich denke, da wird Van Dorn auf jeden Fall da bleiben. Renault, klar, liegt auch nah, wenn da nicht Kubica doch hinkommt. Renault würde natürlich auch naheliegen, weil Toro Rosso auch mit Renault mit Motoren fährt. Das heißt, das wäre an sich eine runde Sache, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und sonst für die höheren Teams so, also Red Bull wohl eher nicht, schätze ich, was ja die nächste Variante wäre. Dann wieder gegen Max Verstappen, das wäre sehr lustig. Ferrari, aber ich kann mir persönlich Carlos Sainz sehr gut im Ferrari vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Ich würde einfach mal ins Blaue auf Renault tippen. Das wirkt für mich wie eine runde Sache und ich glaube, dass halt er nicht bei Toro Rosso bleiben wird. Wenn er da wirklich ist, sehr spannend, wen sie holen. Holen sie Gasly oder holen sie tatsächlich mal jemanden von außerhalb, der nicht aus dem Red Bull Junior Programm stammt? Da bin ich sehr gespannt drauf.
Das könntest du, Christian, ja erfragen, ne? Wie das so wäre jetzt, wenn du mit Dr. Helmut Marko sprichst.
Kann ich machen. Halte ich für ausgeschlossen, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass die ich kann mir vorstellen, dass die das bei Red Bull machen, aber ich glaube nicht, dass sie das bei Toro Rosso machen, weil es wird letztendlich die Konzeption deren Herangehensweise an die Formel 1 völlig ad absurdum führen. Ich glaube, Toro Rosso soll das Junior-Team bleiben und dann sind die Optionen eigentlich relativ eingeschränkt. Dann kann es eigentlich nur Gasly sein, in Wahrheit.
Ja. Werden wir auf jeden Fall hier auch beobachten und vielleicht ja die ein oder andere Information nächste Woche bekommen. Christian, ein Fahrer, über den wir sehr selten sprechen und ich nutze diese Sendung jetzt einfach auch mal, über Fahrer zu sprechen, die hier eigentlich kaum Beachtung finden. Markus Eriksson. Wer ist eigentlich dieser Markus Eriksson? Und warum nimmt man ihn nicht so richtig wahr? Außer, dass er im Sauber sitzt.
Ich glaube, das ist jetzt vielleicht eine bösartige Antwort. Also ich glaube, weil ihm letztendlich das Talent ein bisschen fehlt. Ich glaube, das sind sehr gute Rennfahrer, wie alle Fahrer sind, die in der Formel 1 unterwegs sind. Ich glaube aber nicht, dass er auf dem Level spielt von einem Carlos Sainz, von auch Pascal Wehrlein. Ich glaube, da spielt er nicht ganz in der gleichen Liga. Ich sehe ihn durchaus noch ein paar Jahre in der Formel 1. Er bringt ja auch ein bisschen Backing mit. Mehr oder weniger sind seine Sponsoren, seine Förderer ja auch die Eigentümer des Sauberteams. Also da wird, wenn er keinen ganz großen Dummheiten macht, wird es auch eine Zukunft haben in den nächsten paar Jahren. Aber ich sehe Marcus Ericsson nicht als Grand Prix-Sieger oder Weltmeister. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht eine ganz interessante Anekdote. Ich weiß von seinem Förderer, das ist ja die Rausing-Familie, die letztendlich auch in Schweden relativ viel Geld macht, die sehr wohlhabend ist. Die haben das große Ziel, den nächsten Ronnie Peterson in der Formel 1 zu sehen. Das hätte Marcus Ericsson werden sollen. Ich glaube, das ist nicht so ganz aufgegangen.
Aber man muss sagen, er ist immerhin mal mit seinem Helm gefahren in Monaco 2014. Das ist auch das Einzige, wo er mir richtig aufgefallen ist. So gut wie Ronnie Peterson wird er natürlich niemals werden.
Aber man kann ja mal das Ziel haben, ne? Muss ja Ziele haben im Leben.
Er muss Ziele haben, das ist wichtig, das stimmt. Aber die Klasse, die Ronnie Peterson hatte, und der hätte wahrscheinlich auch eine größere Zukunft vor sich gehabt und ist wahrscheinlich der beste Fahrer, der jemals Weltmeister geworden ist. Also da wird Marcus Ericsson definitiv niemals rankommen.
Und der ist ja auch nicht schlecht, also das nur zu seiner Ehrenrettung.
Ja.
Natürlich keiner, der jetzt nur das Geld deswegen in der Formel 1 ist. So würde ich das nicht sagen. Aber er gehört halt nicht in die Liga von und wir haben ganz viele Fahrer, die sehr fähig sind momentan, ganz viele junge Fahrer, Ocon, Sainz, auch Kwiat wird, glaube ich, teilweise ein bisschen unterschätzt. Der hat eigentlich auch, der fällt nicht so stark ab gegen Sainz. Ich glaube, in dieser Liga spielt der Ericsson halt einfach nicht ganz mit. Es fehlt nicht viel, aber es fehlt ein bisschen was.
Ole, lass uns über den nächsten Fahrer sprechen, über den ich gerne sprechen möchte, und zwar mit dir, Kevin Magnussen, der in Baku hat aufhorchen lassen, der jetzt auch schon einiges an Formel-1-Erfahrung mitbringt, der junge Mann, wird immer auch so ein bisschen als jemand verschrien, der nicht gerade so einfach in der Zusammenarbeit ist, bei Renault wohl auch als ein oder andere Mal angeeckt ist, weswegen man den Vertrag dann auch nicht verlängert hat, unter anderem. Trotzdem jetzt im Haas, so langsam aber sicher eingegroovt, in Baku natürlich auch aufgrund der Probleme seines Teamkollegen Romain Grosjean sehr gut unterwegs gewesen, eine Zeit lang auf Podiumskurs gewesen. Kevin Magnussen in meinen Augen ein recht talentierter Fahrer, dem aber irgendwie noch so ein bisschen das gewisse Etwas im Auto auch fehlt. Auch so in die Riege, ich möchte jetzt nicht sagen eines Hülkenbergs, aber so in diese Richtung zu sehen.
Ja, Hülkenberg ist da sicherlich schon ein bisschen besser. So objektiv betrachtet, aber Jan Magnussen wollte ich schon gerade sagen.
Nein.
Kevin Magnussen natürlich.
Danke.
Jan Magnussen ist sein Vater. Aber immerhin Kevin Magnussen schon jetzt besser als sein Vater damals, muss man sagen. Denn dessen Karriere war ja, sagen wir mal, nicht so gut. Das ist ähnlich wie bei Jos Verstappen und Max Verstappen, wobei Max Verstappen natürlich dann doch der bisschen bessere ist. Aber ich glaube, Kevin Magnussen spielt das ganz gut, dass er jetzt bei Haas ist und jetzt mal so seinen eigenen Weg geht, weil er war ja lange so das Ziehkind von McLaren, wo er dann ja immer wieder fahren sollte, dann ja wieder nicht. Dann ist er ja in seinem quasi ersten Grand Prix damals bei McLaren dann gleich aufs Podium gefahren in Melbourne, übrigens auch der letzte Podiumsplatz von McLaren 2014 damals. Und dann ist er ja wieder in der Versenkung verschwunden und dann wurden da andere vorgezogen, etc. Jetzt scheint er aufzublühen, so ein bisschen starkes Rennen in Aserbaidschan. Man muss aber dann sehen, wie letztendlich dann der Rest der Saison verläuft und ob er bei Haas dann wirklich im nächsten Jahr eine Zukunft hat, das will ich auch noch nicht mal so unterschreiben, weil ich denke, gerade bei Haas schielt man immer noch so, bei Haas ist, glaube ich, am offensten irgendwie und da schielt man, glaube ich, auch auf einen amerikanischen Piloten, könnte ich mir vorstellen. Allerdings, wenn jetzt dieses Stadtrennen in Kopenhagen tatsächlich kommen sollte, dann ist Kevin Magnussen natürlich wieder interessant. Auch vom Talent her ist er ja nicht so schlecht. Und wenn der jetzt noch ein paar gute Rennen fährt, dann wird er seinen Platz in der Formel 1 auch definitiv festigen können.
Okay, Christian, der letzte Fahrer.
Ja, bitte. Vielleicht noch, Kevin, eine Ergänzung zu dem Magnussen, ganz kurz. Also Jan Magnussen, der Vater, ist ja in der Formel 3 alles in Grund und Boden gefahren. Also er war extrem erfolgreich, hat es aber irgendwie in der Formel 1 dann nicht so umsetzen können. Für alle jüngeren Zuhörer, die sich vielleicht daran nicht mehr so erinnern.
Ja, ich Erinnere mich zum Beispiel nicht dran, von daher
damals
danke für die Aufklärung.
Bei Stewart als Teamkollege von Rubens Barrichello, das ist natürlich auch mega undankbar.
Ja, nun.
Genau, und zuerst bei McLaren gewesen.
Ja, genau.
So, der letzte Fahrer, über den sprechen wir tatsächlich oft, aber ist natürlich jetzt auch vor dem Grand Prix von Österreich sehr wichtig, dieser Fahrer, Max Verstappen. Ole, du hast es gerade schon so leicht anklingen lassen, der Vergleich zwischen Jos Verstappen und Max Verstappen hinkt natürlich extrem, aber Christian, Max Verstappen hat große Probleme in dieser Saison. Der Motor macht ihm sehr oft den Gar aus. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Max Verstappen so ein bisschen diese jugendliche Lockerheit verloren hat, dass er sehr verbissen wirkt aktuell und dass das natürlich im Unterschied zu Daniel Ricciardo, der da wirklich sehr mit sich im Reinen ist, was so das Fahrerische angeht und sowas, es doch für Max Verstappen derzeit etwas schwierig ist. Täuscht mich dieser Eindruck oder ist das etwas, was du auch schon beobachtet hast?
Ich sehe das ganz ähnlich. Also wenn man die beiden beobachtet, Ricciardo ist natürlich der Typ, der immer lächelt, ganz egal. Ich glaube, da könnte ein dritter Weltkrieg ausbrechen, wird er immer noch lächeln. Das ist vielleicht vom Naturell her ein bisschen anders bei Max Verstappen. Also da sieht man schon ein bisschen die Verbissenheit und auch die Charakterzüge seines Vaters. Ja, der wirkt verbissen. Er hat natürlich auch allen Grund dazu. Es waren jetzt, glaube ich, 4 Ausfälle in den letzten 6 Rennen. Läuft einfach nicht gut für ihn. Dabei könnte er eigentlich relativ entspannt sein, weil er weiß genau, um seine Karriere gibt es überhaupt keine Sorgen. Also er weiß, er steht wahnsinnig hoch im Kurs. Alle schätzen seine fahrerische Leistung sehr hoch ein. Ich finde, ich halte wahnsinnig viel von Daniel Ricciardo, aber ich finde, in den letzten paar Wochen hat Verstappen echt nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht. Der ist relativ konstant in allen Trainings immer schneller, auch wenn die Resultate im Rennen das dann nicht immer widerspiegeln. Aber ich glaube, Daniel Ricciardo muss so ein bisschen aufpassen, dass er vom Speed her nicht so ein bisschen in der Nummer-2-Rolle bei Red Bull gedrängt wird. Also eigentlich karrieretechnisch, glaube ich, läuft es für Max Verstappen momentan ganz gut, weil da nimmt seine Reputation keinen Schaden. Die Ausfälle hat er, ich kann mich an keinen erinnern, den er eigentlich selbst verschuldet hat. Aber natürlich ist es frustrierend, wenn du einfach in ein Rennen nicht ins Ziel kommst und dann hast du Rennen wie Montreal, wo ein bisschen was gegangen wäre, wo er ganz gut
war. Klar, würde sie auf Halle treffen, wahrscheinlich irgendwo ab.
Ein Rennen, das zu gewinnen war. Klar, der Junge ist 19 Jahre alt, das muss an dem zehren, das muss den nerven, alles andere wäre unnatürlich. Aber ich glaube, und das habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, um seine Karriere gibt es überhaupt keinen Anlass, sich irgendwie Sorgen zu machen.
Nein, das glaube ich auch nicht, aber trotzdem muss man das natürlich mal irgendwie anbringen. Ja, ist ja durchaus ein Fahrer, der auch wichtig ist aktuell für die Formel 1. Hülkenberg, Sainz, Eriksson, Magnussen, Verstappen. Das sind die Fahrer, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Was ist eure Meinung zu diesen Fahrern? Ja, sagt sie uns gerne auf unserer Facebook-Seite Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de, per Twitter, Hashtag StartingGridMSR. Wenn ihr uns privat schreiben wollt, @ks_0811, das ist meine Twitter-Adresse, @MikeWeiss, MikeWeice, die von Ole, und @MST_ChristianN, dann könnt ihr Christian Nimmervoll schreiben oder gerne auch unter die Kommentare auf meinsportradio.de. Also, wir wollen wissen, was sagt ihr zu dem, was wir hier so von uns geben? Gebt uns in Dialog. Wir wollen es wissen und deswegen freuen wir uns über jegliches Feedback eurerseits und natürlich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über einen der skandalösesten Österreich Grand Prix der Geschichte, wo es bei Formel1.de ein ganz tolles Feature gab. Österreich 2001 bzw. 2002. Naja, auf jeden Fall diese beiden Rennen in Österreich, aber das 2001er Rennen natürlich ganz, ganz besonders. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga. Und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch hier recht herzlich bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir haben vorausgeschaut auf den großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Das ist eine Strecke, die schon für sehr viel Kontroversen gesorgt hat in der Vergangenheit. Christian Nimmervoll vom motorsporttotal.com, Formel1.de, dort Chefredakteur, hat federführend ein ganz tolles Feature ins Leben gerufen. Und zwar gab es ja beim Österreich Grand Prix 2001 den legendären Spruch von Jean Todt: Rubens, it's last lap, let Michael pass for the championship, let Michael pass for the championship, Rubens, please. Tja, das war genau der legendäre Spruch.
Ja, ja. Und ich habe den direkt in meiner Kreativität im Jahr 2002 verpflanzt. Also ich habe mich und ich muss die Gelegenheit ergreifen, mich vielleicht kurz bei unseren Lesern zu entschuldigen. Ich habe da einen riesen Bock geschossen. Ich habe mich wochenlang wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Natürlich nicht nur mit diesem Thema, aber doch recht intensiv. Mit diesen beiden Rennen, es gab ja zweimal die Stallorte, die gab es einmal 2001, als es um den zweiten Platz ging, und dann nochmal 2002, als es tatsächlich um den Sieg ging. Und irgendwie habe ich in meiner Erinnerung abgespeichert gehabt, dieser berühmte Funkspruch "Let Michael pass for the championship" hat im Jahr 2002 stattgefunden, was natürlich nicht so war. Im Nachhinein, jetzt ist ein paar Stunden her, dass ich das selbst überhaupt mitbekommen habe, kann ich schon fast wieder drüber lachen, weil wir haben darüber gesprochen mit Robert Seger, der damals Streckensprecher war, mit Sabine Kehm, die die Pressebetreuerin war von Michael Schumacher. Wir haben gesprochen mit George Hoss darüber, mit Luca Colajani. Wir wollten auch mit Ross Brawn sprechen, da haben wir leider keinen Termin gefunden. Ich habe ge-emailt mit Rums Barrichello, der sich zu dem Thema nicht äußern möchte. Ich glaube, das möchte sich lieber aufheben für ein Buch. Jedenfalls haben wir ganz, ganz viel Zeit. Also wir haben 3,5 Stunden Interviewmaterial gehabt zu dem Thema. Und kein einziger hat gemerkt, dass das 2001 war, nicht 2002. Also wahnsinnig peinlich, ein ganz dummer Fehler, für den ich mich bei der Gelegenheit entschuldigen möchte. Aber der Funkspruch und diese beiden Rennen, eigentlich ist es ja auch ein bisschen ein Paket, weil es zweimal auf der gleichen Strecke hintereinander passiert ist. Das ist natürlich schon, das ist Formel-1-Geschichte. Nicht ein ruhmreiches Kapitel vielleicht, aber man erinnert sich dran. Und "Let Michael pass for the championship", ich würde so weit gehen, dass das der ikonischste Funkspruch der Formel-1-Geschichte ist. Ja. Neben vielleicht GP2 Engine, aber den hat man sich, also den kennt wirklich jedes Kind, das Formel 1 irgendwie annähernd verfolgt hat. Und wir fanden das wichtig, da mal ein Feature zu machen und die Positionen aufzuarbeiten. Und was ich dann ganz interessant fand, das vielleicht noch als letzten Satz von mir dazu, war, dass eigentlich alle Verantwortlichen bei Ferrari sagen, obwohl man damals im Jahr 2002, also beziehungsweise zum Zeitpunkt des Funkspruchs 2001, macht auch gar keinen Unterschied, Ferrari war das absolut dominierende Team der Formel 1. Aber die Unsicherheit in diesem Team, und das wurde mir sehr glaubwürdig vermittelt, war wohl immer noch so groß, dass man einfach die Punkte für Michael Schumacher mitnehmen wollte, für den Fall, dass es am Ende des Jahres irgendwie knapp wird. Im Nachhinein weiß jeder, die hätten das gar nicht nötig gehabt, in beiden Situationen nicht. Aber ich glaube, die hatten tatsächlich die Angst, das kann nochmal eng werden. Da spielen verschiedene Faktoren mit. Einmal diese 21 Jahre zwischen Jody Scheckter und Michael Schumacher. Einmal der Unfall von Michael Schumacher 1999, wo man dann gesehen hat, es kann auch mal ein paar Rennen lang sein, dass man einfach keine Punkte holt. In dem Fall war es dann ja auch 99 zu viel, als dass Schumacher noch eingreifen hätte können ins Titelrennen. Und dann der Sommer des Jahres 2000, wo Michael Schumacher innerhalb von 5 Rennen, glaube ich, 4 Ausfälle hatte und ganz plötzlich einen riesen Vorsprung auf Mika Häkkinen verspielt hat. Und vor diesem Hintergrund finde ich es tatsächlich im Nachhinein, nachdem ich mit all diesen Leuten gesprochen habe, sehr nachvollziehbar, dass man diese Entscheidung so getroffen hat. Das hätte ich, bevor ich mit die ganzen Interviews geführt habe, hätte ich das, glaube ich, noch nicht so unterschrieben. Aber ich kann es jetzt tatsächlich ein bisschen verstehen.
Es ist ja tatsächlich auch so, Ole, jeder, der das damals verfolgt hat, hat da seine ganz eigenen Emotionen bei gehabt. Ne? Für mich war das alles noch gar nicht so richtig verständlich. Das war so die Zeit, wo ich dann gerade auch mal zwischendurch tatsächlich kurz rausgeflogen bin aus der Formel 1. Aber ich erinnere mich an meinen Vater zum Beispiel, der damals Michael Schumacher bis aufs Blut verteidigt hat, wenn er mit Leuten in Diskussionen war darüber. Aber man erinnert sich einfach dran. Also dieses Rennen, dieser Spruch, an was erinnerst du dich? Als du es damals mitbekommen hast.
Also erstmal muss ich natürlich Christian zustimmen, denn ich wusste bis vor kurzem auch nicht, dass das 2001 war. Ich dachte auch immer, das wäre 2002 gewesen. Weil natürlich auch 2002 ging es ja da um den Sieg. Da hat ja Rubens Barrichello rundenlang mit wahnsinnigen Vorsprung geführt und wurde dann immer sukzessive langsamer. Man hat ihn dann ja auf der Start- und Zielgeraden vorbeigelassen, Michael Schumacher. Und deswegen erinnert man sich daran mehr. 2001 ging es ja gar nicht um den Sieg. Da hat ja David Coulthard gewonnen. Das weiß man nur nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass da irgendwie, glaube ich, 2001 auch Montoya noch irgendwen abgeschossen hat, glaube ich, oder so. Und 2002 gab es ja auch, also ich fasse die Rennen jetzt mal so ein bisschen zusammen, weil sich das ja so ein bisschen vermischt. 2002 gab es noch, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, diesen Unfall von Takuma Sato und Nick Heidfeld.
Ja.
Wenn jemand den noch kennt. Aber letztendlich
gerade 2000. Nein.
Ja, gut, das könnte man natürlich sehr gut anführen, ne? Wo wir ja vorhin beim Thema Hülkenberg waren. Aber ich möchte da jetzt nicht drauf zurückkommen, sondern das Ding ist halt, dass es 2002 überhaupt nicht nötig war. Auch zu dem Zeitpunkt nicht. 2001 war es noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber 2002 absolut gar nicht. Und deswegen war das so grotesk. Und es war einfach so, wie dann Barrichello das auch gemacht hat, ja. Also immer langsamer werden und dann quasi auf der Stadt- und Zielgeraden, auf dem Stadt- und Zielstrich ihn vorbeilassen. Und das war ja quasi die absolute Demütigung auch für die Gegner damals, ja. Wenn Michael Schumacher cool gewesen wäre, hätte er das einfach nicht gemacht, ja. Weil danach war er ja todtraurig dann auf dem Podium. Und so, und dann hat er ja noch Rubens in die Mitte gestellt, was ja noch viel grotesker dann war. Und dann gab es ja später noch diese Aktion mit in den USA und so. Und das war kein schönes Kapitel. Und das war halt, zeigt halt die absolute Dominanz auch von Ferrari. 2003 hätten sie wahrscheinlich diese Teamorder ein bisschen besser gebrauchen können. Auch wenn es dann natürlich trotzdem geklappt hat. Aber letztendlich ist das wahrscheinlich was, woran man sich noch in 30 Jahren erinnern wird. Und dieser Funkspruch hat auch bis heute immer noch überlebt. Also wenn man so ins Internet guckt und irgendwie so von wegen, ich glaube, wann war das, wo gemunkelt wurde, dass es bei Ferrari Teamorder gab? War das in Spanien? Oder wo war das? Je nachdem. Da kam diese Funksprüche dann halt auch, das halt auch wieder auf, so als Meme quasi im Internet. Und das wird wahrscheinlich dann für immer bleiben, tatsächlich, auch wenn es natürlich sehr negativ behaftet ist.
Vielleicht abschließende Frage dazu, Christian. Glaubst du, dass diese beiden Jahre das Tischtuch zwischen Barrichello und Schumacher zerrissen haben?
Das weiß ich nicht. Da hätte ich sehr gern mit Rubens Barrichello drüber gesprochen. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, die sagen ja, das Verhältnis zu Rubens Barrichello ist intakt geblieben. Ich kann es nicht beurteilen. Ich finde es tatsächlich schade, dass Ferrari hat ja wirklich, und ich glaube, das bestreitet keiner, eine absolut goldene Ära gehabt in jenen Jahren. Das war auch verdient, also die haben da ein großartiges Team zusammengestellt, haben auch sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber ich glaube, genau mit diesen Aktionen haben sie den sportlichen Wert dieser eigentlich sehr erfolgreichen Jahre halt irgendwie gemindert. Weil Ole hat es ja gerade schon angesprochen. Ich erinnere mich übrigens auch noch damals an meine Headline, da habe ich noch für ein anderes Medium geschrieben, aber die war Pfui Ferrari. Sehr polemisch natürlich.
Saßt du auch im Presseraum und hast Schumacher ausgebuht?
Nee, da war ich nicht dabei.
Aber er hatte die Pfui-Kelle dabei.
Da hatte die Journalie, da hatte die Journalie ihren großen Moment. Durfte sie dann auch mal was sagen.
Ja. Nee, aber das hat die Erfolge von Ferrari halt ein bisschen getrübt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum auch die Erfolge von Michael Schumacher halt immer noch sehr, sehr gespalten gesehen werden. Da gab es halt diese Vorfälle, Jerez, Rascas, diese zwei Österreich-Rennen, dann diese, Ole hat es auch schon angesprochen, es war ja noch nicht mal eine Stallorder, es war ja ein orchestrierter Zieleinlauf in Indianapolis, der irgendwie in die Hose gegangen ist. Also es hat das schon irgendwie alles getrübt und das ist hängen geblieben. Und ich glaube, viele Menschen, wenn du die fragst, wenn es nicht die absoluten Schumacher-Fans sind, wenn du die fragst, wie erinnerst du dich an die goldenen Ferrari-Jahre, dann kommen solche Antworten. Und ich kann es ein bisschen verstehen.
Ich möchte euch ganz herzlich empfehlen, dieses Feature zu lesen, diese Artikel dazu auf formel1.de. Christian Nimmervon und sein Team haben ganz tolle Arbeit geleistet. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das durchzulesen, sich die Zeit zu nehmen und dann auf YouTube vielleicht noch das ein oder andere Video dazu zu suchen. Ich glaube, da gehen bei einem oder anderen die Erinnerungsknospen im Kopf auf jeden Fall auf Hochtouren hoch. Wir tippen den großen Preis von Österreich zum Abschluss unserer Sendung heute. Das muss natürlich sein. Wir tippen die ersten drei Plätze, die Pole Position, und tippen, ob Lewis Hamilton und Sebastian Vettel sich auf der Strecke im Rennen berühren werden. Das ist die Frage. Und Ole, du fängst an.
Also sie berühren sich nicht, ja. Hamilton kennt sich ja mit auch Berührungen in Österreich aus. Ich war letztes Jahr. Habe ich gerade eben noch einen Clip gesehen. Sehr
ja. Schön. Momente, die man nicht vergisst.
Übrigens, ich empfehle jedem mal danach zu suchen, was Nico Rosberg beim Goodwood Festival of Speed am Wochenende zu dem Vorfall mit Hamilton und Vettel gesagt hat. Da gibt es ein schönes Video mit Mark Webber zusammen. Das ist sehr spannend. Ich glaube, die rühren sich nicht. Und ich glaube, Lewis Hamilton gewinnt. Lewis Hamilton holt auch die Pole vor Valtteri Bottas und Sebastian Vettel. Und ich sage, Hamilton gewinnt vor Vettel und Verstappen.
Okay, alles klar. Christian, was hast du?
Ich glaube, Österreich ist eine Strecke, die dem Valtteri Bottas ganz gut liegt und der ist jetzt auch wieder mal dran. Deswegen sage ich, Bottas gewinnt. Inzwischen weiß man ja, dass ich Risikotipps mache, die immer in die Hose gehen. Ich glaube, Lewis Hamilton wird Dritter nach irgendwie einem turbulenten Rennen mit ein bisschen Aufholjagd, obwohl er eigentlich der schnellste Mann des Wochenendes wäre. Und ich glaube, einer der beiden Ferraris wird Zweiter. Muss ich mich jetzt auf einen festlegen?
Ja, natürlich.
Okay, dann sage ich Kimi Räikkönen. Wir bleiben bei den Risikotipps.
Okay, Pole Position?
Pole Position sage ich Lewis Hamilton.
Und berühren sich Vettel und Hamilton im Rennen?
Nee, daran glaube ich nicht.
Okay. Daran glaube ich tatsächlich auch nicht. Und Christian, ich bin bei dir, was den Renntipp angeht. Ich sage, Valtteri Bottas gewinnt das Rennen. Ich sehe das auch gar nicht mal als so großen Risikotipp, denn Lewis Hamilton wird Zweiter und Sebastian Vettel wird Dritter. Und weil die beiden sich tatsächlich nicht berühren werden, aber sie werden sich so ein bisschen in die Haare bekommen. Bin gespannt, also wie das da natürlich aussehen wird. Da bin ich selber sehr gespannt drauf. Aber es wird irgendwie, glaube ich, da passiert irgendwas, da knistert es. Und auf der Pole Position steht Sebastian Vettel. Das ist wahrscheinlich so das Risikovollste an diesem Wochenende, was ich zu tippen habe. Was sind eure Tipps? Sagt es uns, schreibt es, wie gesagt, auf unsere Facebook-Seite in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht, schreibt uns Fragen für die nächsten Ausgaben. Wir wollen alles beantworten hier für euch. Das soll eine Sendung von uns für euch sein, von Fans für Fans. Ne? Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de, meldet sich nächste Woche dann wieder mit der Nachbetrachtung auf den großen Preis von Österreich. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel-1.de, Christian Nimmervoll.
Bitte gerne, wie immer ein Volksfest.
Und das letzte Wort, das gebührt, ja, wie immer, ne? Ole Waschka.
Ja, es hat mir wieder natürlich wie immer großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ja, es ist ja alles angerichtet für den Grand Prix von Österreich. Einer meiner Lieblings-Grand Prix des Jahres. Und ich glaube, wir werden auch wieder ein sehr spannendes Rennen erleben, ein sehr interessantes Rennen. Und dabei wünsche ich euch natürlich auch ganz viel Spaß. Und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.